Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de. Und wir schauen zurück und schauen auf die Analyse des 24-Stunden-Rennens 2023 mit dem Sieg von Fricadelli Racing und dem ersten Sieg von Ferrari auf der Nürburgring-Nordschleife beim 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. Die Analyse und auch die Vorschau zur DTM gibt's alles jetzt. Schauen aber erstmal auf abseits der Strecke, was so los war. Gibt es wieder großartigen Support und großartigen Lob auch von den Fans, die die Campingplätze sauber hinterlassen haben. Das hat zumindest der Nürburgring auf den sozialen Medien dann verteilt. Auch die Polizei war sehr zufrieden, was Fazit zu diesem Wochenende anbetrifft. Die Nürburgring GmbH bzw. der Nürburgring selber hat dann auf Twitter geschrieben mit dem Zitat: Ihr seid einfach die besten Camper der Welt. Und wenn man sich dabei auch mal die Bilder anschaut, ist das wirklich unglaublich. Dabei mit dem neuen Zuschauerrekord, ja, mit 235.000 Zuschauenden an den Veranstaltungstagen, ist es schon ziemlich großartig. Vor allen Dingen vergleichsweise wenig Müll, was dort aufzuräumen ist, ist das schon ziemlich stark, klar, der Nürburgring ja auch mit den strengeren Regeln, die dort auf den Campingplätzen zu arbeiten sind, aber grundsätzlich muss man ja sagen, dass es jetzt schon seit letztem Jahr sehr stark gut funktioniert und jetzt auch in diesem Jahr schon wieder, zeigt im Endeffekt, wie gut dieses System funktioniert und natürlich auch bei anderen Motorsportveranstaltungen, dass man eigentlich auch so übernehmen kann. Zum Beispiel gibt es ja einen Kühlschrankmarker, dass man zum Beispiel keine Elektrogeräte oder sowas in die Umwelt irgendwo verscherbelt, da wird am Ende beim Auslass dann wieder geschaut, ob dieser Kühlschrank mit diesem Marker dann auch ebenfalls da ist, deswegen wird das schon nochmal kontrolliert, auch natürlich wie sowas wie Sofas, Swimmingpools, Gerüstkonstruktionen, die ja oft zum Rennen dann nicht leicht wieder abzubauen sind, werden im Endeffekt dann wieder mitgenommen, deswegen ist das wirklich stark und deshalb ziemlich gut, auch von den Piloten und auch von Moderatoren gab es viel Lob. Zum Beispiel war ja AMG-Pilot Adam Christodoulou ziemlich angetan, die verrücktesten und besten Fans der Welt. Oder auch weiter hieß es dann von der Nitro-Moderatorin Eve Scher, die äußerte sich auf Instagram ähnlich und genauso auch wie andere Piloten, wie zum Beispiel Carrie Schreiner oder auch Automobilzulieferer Mahle lobten das Ganze, dass es nachhaltiger Motorsport wie Lieben ist. Also im Endeffekt für die Natur, dass man die Natur nutzen kann, natürlich als Campingplatz, aber trotzdem dann in dem Sinne man auch sauber hinterlassen kann. Das hat man gut gemacht und auch die Polizei war sehr zufrieden mit dem Wochenende. Bei der Direktion Main war man ziemlich gut zufrieden mit 30 Straftaten und 22 Verkehrsunfällen war das ziemlich gut. Nur 3 Verletzte sind bei Zuschauerzahlen von 235.000 ein sehr niedriges Niveau, zumal der subjektive Eindruck von fast allen Beteiligten war, dass es so voll war wie noch nie, was sich auch in der Verkehrssituation natürlich widerspiegelt hatte. Das war auch ähnlich beim Fall, dass man samstags angefahren ist. Das war bei uns der Fall, dass man samstags dahin gefahren ist. 8 Uhr waren wir dann da, um 6.30 Uhr dann losgefahren. 1:30 Uhr brauchen wir dann immer meistens zum Nürburgring. Und dort hat man dann schon festgestellt, ist schon deutlich voller als in den letzten Jahren, vor allen Dingen dann um 8 Uhr, dass dann schon erste Parkplätze schon voll waren und komplett voll waren und deshalb schon ziemlich stark, das hat man wie gesagt da schon gemerkt, man hat es in den Paddock gemerkt, dass dort im Bereich auch der Boxengassen viel mehr los war, man hat es auch an der Nordschleife gesehen und das zeigt im Endeffekt, wie stark das so abgelaufen ist, wie gesagt, wenig passiert. Kurioserweise war es noch so, dass es gegenüber ein Diebstahl austrug, das im Bereich des Ringboulevards stattgefunden hat, an einem Samstagnachmittag gegen 6.30 Uhr, dass ein Exponat einer Formel-1-Kupplung im Wert von 20.000 Euro gestohlen worden ist. Danach wird immer noch gesucht. Und deshalb, wenn ihr da Hinweise habt, gerne mal der Polizeidirektion dort weitergeben. Aber wirklich auf jeden Fall kurios, was dort passiert ist. schon großartiges Lob gab es schon vor einigen Jahren, nämlich bereits schon beim 24-Stunden-Rennen 2019 gab es ausdrücklichen Lob der Einsatzkräfte an die Motorsport-Fans. Und das hat sich jetzt eben auch über die letzten Jahre weitergeführt, wie auch eben dieses Lob auch bei den Campingplätzen. Schauen wir, bevor wir nochmal auf das Sportliche zu sprechen kommen, nochmal auf einen tragischen Vorfall, nämlich mit einem verstorbenen Sportwart, der am Sonntagmorgen bei einem Notfalls, dann medizinischen Notfalls verstorben ist im Bereich Schwalbenschwanz. Dort konnte tatsächlich schnelle Hilfe das Leben des 57-Jährigen nicht gerettet werden. Der erfahrene Sportwart, der seit Jahren regelmäßig bei Veranstaltungen auch auf der Nordschleife zugegen ist, ist am Sonntagmorgen plötzlich kollabiert. Das hat man tatsächlich auch in den Bildern gesehen. Dort kurz 60 am Schwalbenschwanz, obwohl man keinen großartigen Unfall sehen konnte, dort das Medical Car und auch der Rettungswagen dort zugegen gewesen. Und wie gesagt, rege Animierungsversuche blieben leider erfolglos. Auch der Veranstalter des ADACs, also rund um Rennleiter Walter Hornung, trauern und nehmen Anteilnahme an dem verstorbenen Sportwart. Das tun wir auch und geben dafür sehr viel Kraft bei dieser schwierigen Zeit. Und dabei blicken wir jetzt so langsam auf das Sportliche, blicken dann damit auf die Vorstartphase, nämlich auf nochmal eine BOP-Änderung, die es vor dem Rennen gab. So gab es eine Änderung für folgende Fahrzeuge, die wir so tatsächlich im ersten Moment nicht gedacht hätten, dass es vielleicht eine BOP-Änderung gibt. Das im Endeffekt schon, aber in der ja deutlichen Ausführlichkeit tatsächlich nicht. Da schauen wir da gerne nochmals drauf und das sieht eben wie folgt aus. Diese neue Balance of Performance war in dem Sinne vorgeschrieben, dass zum Beispiel der Audi R8 LMS GT3 Evo 2 ausladen durfte, nämlich das Ganze um 10 Kilo auf 1315 Kilogramm wurde es ausgeladen. Der BMW M4 durfte sogar nochmal mehr ausladen als der Audi 15 Kilogramm und nochmal etwas mehr Ladedruck in zwischen dem Bereich 3500 und 5250 Umdrehungen. Der Tankvolumen des Lamborghinis wurde nochmal etwas erhöht um 2 Liter, um genau zu sein, und der Porsche durfte 15 Kilogramm ausladen, sowie auch das Mindestgewicht jetzt 1305 und auch der Rake sowie auch der Sturz des Winkels der Reifen wurde eben angepasst. Das zur Balance of Performance. Das schlugte sich natürlich dann auch auf einige Fragen hinaus. Wir haben gesprochen mit Renger van der Sanne, wir haben gesprochen mit Dennis Lind und wir haben mit Dan Harper gesprochen, die sich ja in gewisser Weise auch so ein bisschen zu den BOP-Änderungen geäußert haben. Im Endeffekt haben wir dazu nur gefragt, ob es im Endeffekt Balance of Performance Änderungen so im einzelnen Detail gab und das haben sie uns Rede und Antwort gestanden, sowie auch alles vor dem Start. Deshalb gibt es das jetzt für euch alles hintereinander geschnitten. Für euch erst Renger van der Sande, dann Dennis Lind und im Anschluss dann Dan Harper. Viel Spaß dabei. Renger, schön, dass du dabei bist beim 24-Stunden-Rennen. Hat es ja letzte Woche ja noch Erfolg in Laguna Seca. Ich meine, Laguna Seca so ein bisschen zu vergleichbar zumindest mit der Nordschleife. Wie waren bisher die Trainings?
Ja, ich denke, war gut. Wir sind gut unterwegs gewesen. Das Auto ist schon sortiert, also wir haben nicht viel ändern müssen am Auto. Wir sind einfach schnell gefahren und das Auto nach vorne gefahren im Qualifying. Wir sind fünfte Stock und von da aus kann viel passieren.
Genau, du hast halt gesagt, bester Audi, natürlich deine Teamkollegen mit Frank Stippler, einen Erfahrenen hier, ja, der die ganze Saison im Endeffekt hier fährt. Wie sehr hilft dir gerade auch für dich und auch für Alexander Sims, das Auto so auch in die richtige Richtung zu bringen und auch hier gut auch in den Zeiten zu sein?
Ja, ich denke, die haben viel Erfahrung, speziell der Sims, aber auch der Vincent Kolb macht super Job im Auto. Fährt das ganze Saison NLS, also das Team ist auch sehr sortiert, dass die wissen, was es hier losgeht. Also ja, im Moment bin ich zufrieden. Ja.
Bisher unterschiedliche Fahrzeuge hier schon gefahren, auch unter anderem Mercedes. Wie unterscheidet sich der Audi zum Mercedes im Vergleich jetzt hier auf der Nordschleife?
Ich denke, der Audi ist vom Fahrer her sehr, kannst du rumspielen mit Balance, also von der Pedalerie und dann auch das Lenkung. Und der Balance ist einfach immer da, kannst du auch ein bisschen umspielen, aber das ist auch wegen der Balance im Auto, in der Mitte des Autos sitzt und mit Mercedes natürlich vorne hast du etwas Untersteuer. So, das ist, ja, hat mir viel Spaß gemacht bis jetzt und die Systeme und alles arbeiten richtig gut. Die Reifen haben wir noch ein bisschen Sorgen für das Klappband, dass es kaputt geht, aber ich denke, muss mal schauen, wie das geht, aber das kriegen wir hin.
You are on driving on the one car, so a good qualifying after yesterday. So what are your expectations with Ricardo Feller, with you, with Fred Wawrisch, previous winner, and Mattia Drudi?
Well, obviously we're here to win. Qualifying yesterday, I think Freddy and Drudi did a very good job, honestly. But yeah, it's a long race and it's Nordschleife. It's anything can happen, really. We have to survive the night for sure, and then let's see what position we are in tomorrow. But for sure, we are trying to stay within the top, and so we can fight for it at the end.
At the morning, it's a BOP change. Is this something that you maybe change in the setup, or you stayed on the same configuration after top qualifying too?
Not that I know of. Nothing.
So did it help this BMP change that you get this morning?
I didn't drive the car personally, and Freddy said no big issues, no big changes.
Not a lot of laps. Last time you told me it's pretty special, only this less laps, so you gained, I think, more in this weekend than the last NLS race.
Yeah, for sure. I mean, it's still going to be my second race in a GT3 around here, so I'm very excited for it, obviously. I know the risk that's put into it and the effort from Audi, so I think it's important to have a very clean race for us and bring it to the end.
24 hours, the big one is finally here. Starting grid not looking that good for you, so BOP was changed this morning. How does it change for your car, and is it a setup change for this BOP change?
No, I don't think any setup change needed, really. Obviously, it was a nice benefit for us to go into the race, but I think we definitely needed it after the shootout. The other cars were a lot faster in the end than the BMW, so but yeah, we're positive. We have a good car underneath us, and it's 24 hours, so it's a long way to the finish line, so I'm really looking forward to it.
Last year not looking very good for you guys, so did something change in your strategy from last year? You were starting also a bit more further up. So, are the strategy for this year?
I think just a different approach, really, being a bit more calm. I think last year we had all the expectations after such a good preparation in NLS and qualifying up the grid. So we're just taking it calm. We seen the car starting 26th last year, won the race. So anything can happen, and it's mainly just getting through the night, surviving that stage, and then we see what happens in the morning.
Sieht man im Endeffekt natürlich wieder die unterschiedlichen Herangehensweisen bei Dennis Lind, der natürlich auch nicht so viel Nordschleife-Erfahrung hat, war im Endeffekt klar, dass man so in gewisser Weise, ja, jetzt nicht direkt um den Sieg mitfährt, sondern im Endeffekt um eine gute Top 10 oder Top 5 Platzierung. Das wäre natürlich für dieses Team ziemlich stark gewesen. Klar, man hatte einen wie Frédéric Verfiche auf dem Auto, der ziemlich stark performt hat in den letzten Ausgaben, ja, doppelter Sieger gewesen im Jahr 2019 und auch jetzt im letzten Jahr, und dabei merkt man natürlich auch so in gewisser Weise der Druck, aber natürlich das ganze, ja, Siegerfahrzeug in dem Sinne ja nie mehr vorhanden gewesen. Kevin van der Linde nicht mehr direkt bei Audi, somit der Audi-Einsatz für ihn ja anders abgelaufen, nämlich das Ganze bei Lamborghini. Und grundsätzlich muss man ja sagen, auch Abgänge beschäftigten sehr Audi, dass Robin Freins nicht mehr dabei ist, dass Dries Van Thor bei BMW untergekommen ist, schmerzt natürlich Audi nochmals sehr. Renger van der Sande hingegen war ziemlich zuversichtlich, muss man sagen, natürlich mit Frank Stippler, mit Vincent Kolb, mit Alexander Sims, ja auch jemande, die da ziemlich gut aufgestellt sind. Zwar für Renger van der Sande im Audi auch nicht unbedingt der erfahrenste Pilot auf den bei den dreien, die dort zu sehen waren, aber grundsätzlich muss man sagen, er macht im Endeffekt alles wett, denn gefühlt ist er auch schon alles gefahren in der GT3. Und deshalb, ja, war im Endeffekt auch immer mit Renger van der Sande zu rechnen. Interessant hingegen auch, was Dan Harper gesagt hat beim BMW Junior Team. Dort war ja im Endeffekt klar, dass man so ein bisschen die Startphase überleben musste, nicht wie im letzten Jahr, dass man da schon früh in Probleme geraten ist und da schon ja teilweise Siegerchancen schon abgegeben hat. Und deshalb ist es schon interessant, wie anders man dort hineingegangen ist. Natürlich auch aufgrund der Startposition, die man dort auch im hinteren Feld hatte. Dort im Top-Qualifying ja auch nicht unbedingt gut unterwegs gewesen. Die BMW Junior-Team-Mannschaft. Gehen wir aber erstmal auf das Rennen hinein. Die Startphase, muss man wirklich sagen, in der ersten Stunde ziemlich umkämpft, aber dennoch wenig passiert, muss man wirklich sagen. Vorne haben sich die Mercedes-AMG-Truppe nicht unbedingt festsetzen können. Das war im Endeffekt in Sohin gewesen eine Überraschung, dass tatsächlich beide italienischen Fabrikate vorne waren und vorne sind. Das waren im Endeffekt der Ferrari von Fricadelli Racing und das Auto von Abt Motorsport eingesetzt. Dort war man ja auch ziemlich stolz am Anfang, dass man dort in dem Sinne den Speed mitgehen kann und mitgehen konnte. Natürlich auch im Top-Qualifying war das ein Thema, was die Mannschaft natürlich ziemlich beschäftigt hat. Wie gesagt, Marcello und Engel konnten diesen Speed der italienischen Fabrikate nicht unbedingt mitgehen. Der Lamborghini schon vorher in Führung, der Ferrari kam dann erst später hinein. Intern gab es da auch nochmal ja die Käbeleien rund um den Schwedenkreuz. Dort mit Mauro Engel wohl, da hatte Raffaele Marcello ein Problem bei der Überrundung. Mauro Engel war Nutznießer dieses Problems am Anfang. Ja, aber die Dramatik blieb im Endeffekt bei dem Spannungsbogen 100%, nämlich der Line Speed bei Car Collection Porsche mit Dreher, mit unglücklichem Dreher nach Überrundungsversuch kam da in den Dreck und dieser Dreck spielte im Endeffekt ja fast schon in dem ganzen Wochenende eine große Rolle. Nach dem Crash in Top Qualifying Nummer 1 von Christian Krongnes und jetzt natürlich auch der Dreher von rund um den Line Speed by Car Collection Porsche war das ziemlich dramatisch zu sehen. Das Auto ziemlich beschädigt am Heck gewesen und auch später musste man tatsächlich schon frühzeitig aufgeben, denn die Beschädigung tatsächlich am Heck unreparabel und auch dabei zu viel Zeitverlust beim Porsche mit der 24. Deshalb da die Segel früh gestrichen. Dann die ersten Boxenstops natürlich bei denen, die dort vorne unterwegs gewesen sind. Großartige Änderungen gab es aber erstmal nicht. Dort gab es natürlich auch die Änderungen in der Strategie. Einige früher reingekommen, einige später reingekommen, aber im Endeffekt alle in der Top-Gruppe kurz gefahren. Die etwas hinter standen, einige von der BMW-Fraktion war das grundsätzlich auch zu sehen, die blieben etwas länger draußen, um natürlich einen Vollsten zu fahren, da man natürlich auch mit einem bisschen besseren Traffic dann unterwegs war, denn man war ja grundsätzlich schon etwas weiter hinten unterwegs und man will natürlich so weit den Stint hineinziehen, wie es geht. Pech hingegen war es natürlich auch dann schon früh, muss man sagen, für Abt und für den Grello. Das waren im Endeffekt in der zweiten Stunde die großen Verlierer des 24-Stunden-Rennens, muss man sagen. Für Abt hingegen, ja, der Reifenschaden wäre es dann nicht gewesen. Hätte man sicherlich schauen müssen, wo man über die 24-Stunden-Distanz sich aufgestellt hätte. Das wäre ziemlich interessant gewesen, muss man wirklich sagen, über die Distanz zu sehen, vor allen Dingen, wenn man überlegt, was dort bei Ferrari auch so passiert ist. Aber wie gesagt, der größte Top-Favorit wahrscheinlich auch aus Sicht von Porsche rausgeflogen nach dem Doppelstint von Kevin Estre, der das berücksichtigte Feuerwerk des Franzosen zwar ausblieb. Es war schwierig für ihn, sich nach vorne zu arbeiten, aber dann eben nach rund knapp 2 Stunden lieferte er sich dann den Zweikampf mit dem WTM Ferrari, der den in der Anfangsphase ebenfalls viele Positionen gut gemacht haben. Das war im Endeffekt ja auch die großen Gewinner, der Wochenspiegel Ferrari und dann eben der grelle Porsche von Manta Racing eingesetzt. Estra hatte dann Dornier auch endlich mal knacken können nach rundenlangem Kampf, so gerade eben überholt, als er dann in der nächsten Kurve, nämlich ausgerechnet der Hohenrain-Schikane, dann abflog. Grund war wohl ein Reifenschaden, den Porsche dann später auch bestätigt hat. Erst verlief es aber dennoch deutlich glimpflicher, denn der Reifenschaden im Endeffekt erst in der Rechtskurve passiert, mit dem Heck dort eingeplankt. Aber wie gesagt, es war wieder die Hohenrain-Schikane, es war wieder viel Pech, es war dann eben der Reifenschaden. Im letzten Jahr war es im Endeffekt, kann man sagen, noch selbst verursacht, aber diesmal der Reifenschaden. Selber hatte man dann gesagt, oder hat Estre dann gesagt, ich glaube, der Reifen ist beim Anbremsen in Hohenrain geplatzt. Ich habe eingelenkt und dann ist das Heck ausgebrochen. Das in der ersten Reaktion. Der zweite Pechvogel, wie gesagt, ab, war das Thema, man hat 5 Minuten verloren. Das Ganze nach Reifenschäden und nach dem Reifenschaden, den man dort hatte, in dem Sinne, der ab Lamborghini dort mit Reifenschaden langsam unterwegs gewesen. Das hat 5 Minuten gekostet, was die Chancen natürlich massiv geschmälert hat für Kevin van der Linde, der dort auf einer guten Position den Eröffnungsstint mit Marco Mappelli dort bestritten hat. Verlief der Bolide am Platz 7 zurück, das weil er eine Runde später eben stoppte als einige Fahrzeuge vor ihm. Das war bei Lamborghini, hatte man dort eine andere Strategie, aber unter Berücksichtigung der Strategie lag es bis zu dem Reifenschaden tatsächlich sehr gut, denn man konnte natürlich auch mit der Spitzengruppe mithalten. Das war das Thema. Und diese Spitzengruppen oder diese Spitzengruppe war nämlich der Frigatelli Ferrari, dort ja der Lamborghini dann im Endeffekt rausgefallen mit Bamber, Kerzberg, Pittard, Fernandes, Laza und dann eben der HET-Mercedes von Bildstein, nämlich mit Marcello Stolz, Ellis und Mortara und der Gatsby-Mercedes mit Engel, Gounod und Roncadella. Grundsätzlich muss man sagen, nach 2,5 Stunden führte der Ferrari mit 5 Sekunden Vorsprung, war im Endeffekt nicht so riesig der Vorsprung, muss man sagen, aber natürlich in der Anfangsphase, wo noch viel eng und viel nah beieinander ist, ist natürlich 5 Sekunden Gold wert, gerade wenn man überlegt, was dort so alles passieren kann und natürlich auch die bedenkt, was der Strafe anbetrifft von HRT Mercedes mit dem Bildsteindesign, mit diesem tollen Bildsteindesign. Nämlich war es so, dass beim ersten Boxenstopp Raffaele Marcello beim Losfahren nach dem ersten Boxenstopp zu langsam war. Es war ein Abziehbild im Endeffekt bei der Situation bei der ADAC GT Masters im letzten Jahr. Nämlich war das eine ähnliche Situation zu finden, dass er vor der Linie des Boxenstops verlangsamt hat, weil dort die Boxenzeit wohl zu schnell war. Das hat man eben meistens damit hinbekommen, dass man dort eben deutlich verlangsamt vor der Linie, das aber nicht erlaubt und deshalb dort die Strafe von 30 Sekunden dort dem Viererwagen raufgebrummt worden. Die zu wissen waren auch noch in den ersten Stunden 12 Fahrzeuge in einer Minute. Wie gesagt, dann ist dann schon eine Vorsprungsdistanz von 5 Sekunden wirklich sehr gut. Vor allen Dingen, wenn man überlegt hat, dass einige Fahrzeuge oder ein komplettes Pack, 6, 7 Autos innerhalb von, zwei oder zweieinhalb Sekunden waren, die dort direkt miteinander gekämpft haben, war die Anfangsphase von Fricadelli Racing gar nicht mal so schlecht. Machen aber erstmal ein kurzes Päuschen, gehen dann in Richtung Nacht und dann auch in Richtung des Ende des Rennens hinein, analysieren weiter und schauen auf die Auffälligkeiten über das Rennen. Später gibt es dann auch noch natürlich die Vorschau auf die DTM. Kurze Pause, dann geht's hier weiter im GT-Talk auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Nimmt sich, was man will,
dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort. Sport.
Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Zurück aus der Pause hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de und wir machen weiter mit der Analyse zum 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. Deshalb machen wir auch weiter natürlich da, wo wir aufgehört haben, nämlich in Richtung der Nacht, die so langsam natürlich dann auch Einzug hielt, beziehungsweise erstmal mit diesem tollen Sonnenuntergang, den es dort gab. Den hat man auch ausführlich im Fernsehen gezeigt und auch wenn man vor Ort war, hat man diesen Sonnenuntergang im Endeffekt einfach nur genossen und das war wirklich sehr, sehr schön. Sehr nicht so schön lief es aber hingegen für Car Collection und für Audi. Nämlich gab es da eine Mindeststandzeit, die da nicht eingehalten worden ist. Da gab es auch nochmal eine Strafe, 32 Sekunden für die 22. Weiter schlecht lief es dann auch für Lamborghini. Der zweite Reifenschaden dann rund kurz vor 19 Uhr. Und da konnte im Endeffekt, war man in der gleichen Phase unterwegs, wie es Konrad Motorsport eigentlich über die ganzen Jahre passiert. Reifenschäden noch und nöcher bei Lamborghini. Zumindest hat man ein bisschen gedacht, dass ein wenig dieses Problem in den Griff bekommen hat, gerade mit dem neuen Modell. Aber nein, so ist es nicht. Auch Probleme gab es dann mit der 16. Ein weiteres Auto verabschiedete sich dann aus dem Titelrennen. Nach eher einer kurzen Runde auf der Grand Prix-Strecke steuert Ricardo Feller den Scherer Audi in die Box. Dort hinten am links wurde dann am Auto gearbeitet. Das Auto hingegen mit der 16 unterwegs ja dann nicht mehr unbedingt Teil auch in den vordersten Plätzen. Grundsätzlich muss man sagen, der Audi, ja, die Pace hingegen, muss man sagen, eigentlich eher ja rückläufig gewesen, wenn man das ganze Rennen mal gesehen hat. Das hat sich in den Rundenzeiten wieder gespiegelt. Unser Rundenzeitanalyse-Tool hat es wohl nicht ganz richtig aufgezeichnet, denn dort im Endeffekt ist das ganze Rennen nicht wirklich gut unterteilt worden. Deshalb dort die Analyse-Tool diesmal leider nicht im Vordergrund gebracht worden. Aber hingegen konnte man auf jeden Fall in den Rundenzeiten sehen, dass Audi mit eher rücklaufender Pace zu rechnen hatte. Das war bei anderen Fahrzeugen, zum Beispiel bei BMW, bei Ferrari und auch bei Lamborghini, wenn er mal gut lief, auch nicht zu sehen. Bei Mercedes hingegen war es interessant zu sehen, hingegen wie es dann in Richtung Nacht hinein lief, denn dort auch die Pace nicht mehr dementsprechend, wie es dann auch tagsüber war. Und das war dann schon ziemlich bahnbrechend und ziemlich widerspiegelnd, wie es war. Dramatisch wurde es hingegen aber dann so richtig, wie es in Richtung Nacht ging, nämlich für Fricadelli Racing. Der Reifenschaden mit der 30 kam dann rein, damit wurde die schnelle Fricadelle eben um ihre Gesamtführung verlieren. Allerdings konnte eben das Team noch Glück im Unglück schaffen, nämlich der nächste Boxenstopp stand wohl ohnehin bevor und der Reifenschaden konnte wohl kurz erst vor der Boxeneinfahrt auftreten. Interessant dabei war, dass man nicht großartigen Zeitverlust erlitten hat, denn wie schon erwähnt, dieser Reifenschaden im Endeffekt trat er ja für Beobachtenden auf, in dem Moment im Schwalbenschwanz auf, denn das Auto nicht mehr so wirklich gut in der Balance gelegen, wenn man das wusste, dann im Nachhinein mit dem Reifenschaden und auch wirklich die Rausbeschleunigungsphase war nicht mehr so toll. Deshalb hat man da wirklich Glück gehabt, denn wäre es jetzt wirklich am Pflanzgarten passiert oder im Brünnchen, dann hätte man deutlich mehr Zeit verloren und da hilft dann auch nicht dieses tolle System, was man mit Ferrari und Orica gemacht hat, dass man hinten das Heck austauschen kann als einen Teil und das wäre im Endeffekt genauso für die Katz gewesen, deswegen wirklich Glück im Unglück natürlich auch für Ferrari. Deshalb Mercedes AMG wieder in Führung durch den Reifenschaden, ging dann die Zweiermannschaft an die Spitze, allerdings kämpfte zu dem Zeitpunkt Fabian Schiller gegenüber dem 1er Audi, der war im Endeffekt wirklich fast schon der Einzige, der sich über die Nacht oder beziehungsweise dann über die Dunkelheit dann retten konnte, was die Pace anbetrifft. Frederik Verwisch, der Sieger eben aus dem letzten Jahr, dann auch auf dem Auto vertreten und das hat sich dann auch wieder gezeigt. Langsam wurde es dunkel und deshalb wurde es auch immer wieder interessanter, wie es dort rund um die Fahrzeuge und um die Pace und um die Performance dort zugestellt war. Viel Pech und eine Kollision gab es hingegen für Valkenhorst Motorsport. Nach dem Aufbauen des 102er-Wagens war dann für die 101 dann beim Überrunden Pech und damit dann vorbei für die 101. Andy Sujek ist beim Überrunden mit einem Porsche Carrera kollidiert und die Front so stark beschädigt, dass man zwar reparieren konnte, aber in der Code-60-Phase dann Bärseifen stand der 101er-Wagen und deshalb ging es dann auch dafür nicht mehr weiter. Auch gab es dann eine Strafe für die 101, nämlich für das Verursachen des Unfalls, aber war im Endeffekt nach dem Ausfall des Fahrzeugs eh nicht mehr so vonnöten in dem Sinne. Interessant, und da wurde es dann richtig spannend und da machen wir mal ein größeres Thema auf, nämlich die Kollisionen und die Probleme dann später für Mercedes-AMG mit der 3. Dort hat das gefilmt Sheldon van der Linde im Live, da sah es aus, als ob Knight Rider gerade hier unterwegs gewesen wäre oder man zurück in die Zukunft reisen möchte. Das war aber tatsächlich nicht der Fall. Nach der Kollision von Maro Engel in der 3 war das Fahrzeug sehr stark beschädigt und musste in langsamer Fahrt wieder an die Box zurückkommen. Das Auto schliff hinten rechts auf der Straße. Der Grund im Endeffekt war ersichtlich. Beim Überrunden mit einem Porsche Cayman wurde das Auto gestriffen. Das Auto verschwindet zur Reparatur in die Box. Aber natürlich die Siegeshoffnungen waren dahin. Engel war zurück in dem Sinne in seinem Kämpfermodus. Der Dämpfer war gebrochen und musste ausgetauscht werden. Damit die Siegchancen dahin. Maro Engel auch mit einem dicken Kragen gegenüber in einem Interview. Er hat gesagt, Zitat, ich habe eine richtige Krawatte. Die Fahrstandards in der Amateurklasse sind dieses Jahr extrem schlecht. Es wird andauernd in Kurz-60-Phasen deutlich verlangsamt. Es werden Vollbremsungen neben Schleppverbänden eingelegt. Das ist gefährlich. Diese Amateure müssen sich auch an den Regeln annehmen und einen Schritt nach vorne machen. Es wird immer auf die Profis geschimpft, aber in dem Fall müssen auch die Amateure realisieren, dass ein Profi-Event und ein Groß-Event ist. Es verlangt etwas ab, auf der Nordschleife Rennen zu fahren. Man sollte die Regeln sich auch daran halten. Weiter ging es dann mit, wenn man hier Rennen fahren möchte, muss man sich mit den Regeln auseinandersetzen. Man kann nicht einfach hierher kommen und denken, man könnte ein bisschen Rennen fahren. Man muss sich an die Regeln halten, sie kennen und dann demnach auch fahren. Diese Kritik, muss man wirklich sagen, des Cup 3 Porsches hatte wenig grundsätzlich mit diesem Unfall zu tun gehabt, denn der Unfall ereignete sich in dem Stefan Bellof S, eine Stelle, die man wirklich sagen muss, wo sowas passieren kann, aber grundsätzlich muss man sagen, eine Stelle, wo dann doch mal öftermals zurückgezogen wird. Kurioserweise gab es vorhin nochmal dann Überholphasen, wo rechts und links an langsameren Fahrzeugen dort vorher auch nochmal überholt worden ist. Also es geht im Endeffekt schon, klar, zählen da in diesem Unfall auch beide hinzu. Man hätte sagen können, Maro Engel hätte nochmal ein bisschen mehr nach links fahren können. Das auf jeden Fall. Gleichzeitigerweise muss man auch sagen, der Cayman muss er dort drüber ziehen. Nein, auf jeden Fall nicht. Ich glaube, eine richtige Aussprache zwischen beiden Fahrern wäre da ein richtiger Ansatz gewesen, anstatt vielleicht direkt zu schimpfen. Klar, das sind Emotionen, die möchte man natürlich auch sehen. Das keine Frage. Und das, glaube ich, ist in dem Rahmen auch stattgefunden. Schwierig ist dann natürlich, was dann nochmals im Nachhinein passiert. Viele Fans haben diese Ausdrucksweise auch von Maro Engel nicht unbedingt verstanden. Auch diese Kritik in dem Sinne nicht verstanden. Klar, beide machen dort Fehler und deshalb ist es nochmals interessant, wie dort alles andere verläuft. Also wie im Endeffekt nochmal Äußerungen auf Social Media oder sonstige Sachen passieren. Deshalb da die Kritik nochmals nicht verstanden worden, wenn man das natürlich auch auf so einen sozialen Kanälen nochmals so extrem verbreitet. Deshalb das Unverständnis vieler Fans da auch nochmal deutlich zum Tragen gekommen. bekommen, dass im Endeffekt Profifahrer sich so eine Übersicht haben müssen, im Endeffekt in solchen Situationen besser agieren zu können. Das ist in dem Fall eigentlich auch eingetreten und Mauro Engel da im Endeffekt eigentlich Opfer seiner selbst gewesen, denn man muss auch sagen, in den letzten Jahren ist er auch ein wenig dafür bekannt geworden, tatsächlich mit kleineren Fahrzeugen öfter mal zu kollidieren. Gerade mit dem Opel Manta vor einigen Jahren gab es da auch nochmal zwei Querelen, was ja nicht unbedingt positiv ihn so ins Licht rücken lässt. Aber auf jeden Fall viel Pech für Mauro Engel, da das Rennen dann im Endeffekt ja auch frühzeitig zu Ende gewesen für die Dreiermannschaft. Etwas überraschend muss man sagen, weiterhin dann die Führung für Fricadelli Racing in der Nacht. Hingegen war es dann natürlich auch beglückt von den Kämpfen, die es dort gab zwischen dem Rowe BMW und dem Scherra Audi Sport Audi. Dort ein heiß umkämpfter Kampf, auch der gerne mal neben der Strecke ausgeführt worden ist. Deshalb, ja, dieser Kampf sehr schön auch in der Nacht verfolgbar gewesen. Dieser hielt aber nicht lange an, denn Ricardo Feller musste im Endeffekt das wieder gut machen, was sein Titelverteidiger eingebrockt hat. Nämlich gleich drei Zeitstrafen wurden gegenüber der 1 ausgesprochen. Das wegen mehrfachen Vergehen von Flaggensignalen. In Summe hieß es dann 4 Minuten 36 Strafe für das Auto mit der 1. Viel Pech ging dann es auch weiter, nämlich mit der 44. Man hat dort versucht, anstelle von Tim Heinemann den Opel Manta zu überholen, kam aber dann auf den Curb. Der Dreher endete mit einem leichten Einschlag und der notwendigen Reparatur dann an der Box kostet dem Auto knapp 4 Minuten, weshalb auch der Falken Porsche aus den Top 10 hinausfliegt. Viel Glück gab es dann gegeben, auch für Rowe BMW, das muss man natürlich auch sagen. Wenn ihr euch erinnert, es gab eine Live-Situation, dort die 98 an einem Porsche Cup-Fahrzeug, glaube ich, vorbeigefahren. Dort gab aber es eine Gelb-Situation, die hat Sheldon van der Linde wohl nicht gesehen oder erst spät gesehen. Aber jetzt die Frage, warum wurde diese Strafe fallen gelassen? Sicherlich, wahrscheinlich auch, weil man je nachdem dieses Fahrzeug vorbeigelassen hat. Wenn das nicht der Fall war, dann muss man sagen, ist diese Strafe, beziehungsweise dieses Nicht-Aussprechen einer Strafe, Missachtung der gelben Flaggen und Überholen, dann wohl ja etwas überraschend. Denn es gab im Endeffekt ähnliche Situationen, auch schon in den vergangenen Jahren, wo es auch anders ausgefallen ist. Es begann so langsam dann im Endeffekt in der Nacht eine ruhige Phase hineinzukommen. Es gab im Endeffekt auch keine Zwischenfälle, so rund bis 1 Uhr. Der Zwischenstand gab es hingegen dann, dass Fricadelli Ferrari vorne war, vor dem Zweier Getspeed und den beiden Rowe BMWs mit der 98 und der 99. Weiter hingegen kämpften auch noch mit der Wochenspiegel Ferrari und der Junior BMW, die sich mit an die Spitze hinkämpfen konnten. Das eindeutige Aus gab es dann im Endeffekt für den Grello dann ab 1:30. Dort dann gab es das eindeutige Aus für die 911. Dort hatte man Sicherheitsbedenken bei dem Fahrzeug, denn man hatte Angst einfach um die Reifenschäden. Das war so ein Thema für Porsche an dem Wochenende, die Reifenschäden. Auch Falken hat es ja getroffen und auch in den Qualifying-Sektion 3, im Qualifying ja mit den Reifenschäden am Ende der Session, war im Endeffekt auch ein wenig zusprechend für die Situation von Falken Motorsport, für Manta Racing und grundsätzlich die ganze Porsche-Fraktion, die dort mit den Reifenschäden zu kämpfen hatten. Interessant ist dabei zu wissen, ob es eine Auswirkung hat, nämlich auf das, was man ja geändert hat mit diesem Traktionskontrollenproblem, die man dort jetzt hatte, mit dem ABS- und Traktionskontrollenproblem, wo man ja ein Update gebracht hat vor wenigen Wochen, ob das auch so ein Thema ist. Natürlich die Frage ist auch, ob man das so ändern kann, in dem Sinne, ob sich das natürlich auch in anderen Serien so widerspiegelt. Bisher war das im Endeffekt eigentlich nicht großartig der Fall, dass sich das jetzt irgendwie anders geäußert hat. Vielleicht muss man einfach sagen, hat man in der Abstimmung in die falsche Trickkiste gegriffen oder man hatte einfach extrem viel Pech und man konnte sich das selber noch nicht so wirklich erklären. Deshalb, ja, glaube ich, bleiben nach diesem verrückten Wochenende für Porsche mit so vielen Reifenschäden und Reifenproblemen einfach diese Frage unbeantwortet. Und da muss man, glaube ich, einfach im nächsten Jahr ist einfach wieder besser machen. Denn es ging ja auch noch weiter, das Ungemach für Falken Porsche unter anderem. Nämlich, dass es eine Kollision gab mit der 33. Das Fahrzeug war an einer Kollision beteiligt mit einem BMW im Kesselchen beim Überrunden. Zusätzlich war es auch noch für den Teamvertreter Sven Schnabel erforderlich, zur Rennleitung vorzusprechen. Das war bereits dann vor der Kollision. Und so schleppte sich Sven Müller den favorierten Porsche dann zurück in Richtung der Box. Damit ist im Endeffekt der Rotronic Porsche der bestplatzierte Porsche zu dem Zeitpunkt gewesen auf Platz 7 und im Endeffekt nur noch das einzige Eisen für Porsche im Feuer gewesen. Der Abstand hingegen auf der Spitze war im Endeffekt klar, dass sich das langsam hinauskristallisiert zwischen Fricadelli versus Rowe. Der Abstand pendelte sich so ungefähr bei 1 Minute 30, 1 Minute 40 hinein. Noch immer hatte Rowe zwei Runden beim Boxenstopp in der Hand. Nettovorsprung für Fricadelli war damit im Endeffekt eine Minute und dass man sich zur Halbzeit genähert hat. Mit stand es zur Halbzeit wie folgt. Fricadelli Racing war vorne vor Rowe BMW mit 1 Minute 56. Das hat man den Abstand dort eingependelt. Dann dahinter das BMW Junior Team mit der 72 auf 4. Der Getspeed Mercedes mit der 2. Dort hat man ja die Strafe nicht ausgesprochen. Bei einem Gelb versehen und Rowe dann auf 5. Weiter geht's dann mit dem Bildstein Mercedes, der hinter dem Rowe BMW mit der 99 über lange Zeit festhinkt. Und weiter geht's dann mit dem Balken aus BMW auf 7. Rotronic Porsche, wie gesagt, der letzte verbliebene Porsche auf 8. Und dann der Wochenspiegel Ferrari, gefolgt vom besten Audi auf der 10. Das ist schon ziemlich kurios gewesen. Kurios ging es weiter, nämlich mit Audi. Die zwei Scherer Audis im Kies. Super-GAU im Endeffekt für Scherer Sport Team PAX. Rund natürlich auch beim letzten Rennen für Ernst Moser sieht man das nicht gerne. Der letztjährige Sieger, der mit der 1, Frederik Verwisch am Steuer in der Wand, genauso auch wie der 5er-Wagen mit Van der Sande, Stippler, Kolb und Sims, stehen alle in Kurve 3 auf dem Grand Prix-Kurs bei dem Kiesbett. Das ist aufgrund einer Ölspur passiert, ohne miteinander zu kollidieren. Das muss man wirklich sagen, war das grundsätzlich Glück im Unglück, dass man dort nicht irgendwie direkt hintereinander eingeschlagen ist. Das hätte durchaus anders ausgehen können. Zuvor war bereits der mit dem E-Fuel betriebenen Toyota von der Griesemann-Gruppe an der Stelle ausgerutscht, aber auf den dreckigen Reifen dreht er sich dann anschließend nochmals, nämlich in der Goodyear-Kehre. Für die Audis war aber wenig zu retten. Nämlich war es dann im Endeffekt Schluss für die Mannschaft, denn die Autos so stark beschädigt, dass kein Weiterfahren möglich war. Das fluchte Christian Scherer, der noch gemeinsam mit Ernst Müller die Geschichte bei Scherer PX leitet, nämlich das ist für mich ein ganz beschissener Einstand. So hat er es ganz klipp und klar gesagt, wie die 1 und die 5 dann im Reifenstarten hingen in der Fordkurve und es dabei kein Weiterfahren mehr gab. Das Favoritensterben sprang im Endeffekt so wirklich erst an, so nach diesem Unfall ab 4.30 Uhr, nämlich der Rowe BMW mit der 99 muss die Box ansteuern. Dort hieß es dann seitens von Conor De Filippi, ich habe versucht, einen Porsche Cayman zu überholen, ist auf der Geraden nach links gezogen, dann haben wir Kontakt gehabt und jetzt sind wir kaputt. Das sagte er, es tut mir leid für das Team, wir hatten ein Top-Auto bei den 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring, kann alles passieren, es ist aber kein gutes Gefühl als Fahrer, wenn man das schwächste Glied in der Kette ist. So wurde das 99er-Wagen dann in die Box geschoben und es gab es dann später den Ausfall, genauso auch für die Junioren-BMW. Die hatten nach einem Reifenschaden und danach später dann einem Aufhängungsschaden auch kein Weiterfahren mehr möglich. Das alles dann in den frühen Morgenstunden, 4.45 Uhr, das waren im Endeffekt, da hat man gedacht, oh, man ist so langsam durch die Nacht hindurch und dann funktioniert das alles wieder. Aber nein, im Endeffekt ging das ebenfalls alles weiter, dann eben der Schaden an der Aufhängung und dann spätestens 6 Uhr bzw. 7.20 Uhr war dann klar, für die 72 geht es nicht mehr weiter und damit war im Endeffekt klar, dass es für die Junioren BMW ja, mal wieder kein Eintreffen zum Ziel gibt. Bis dahin war man ja wirklich sehr, sehr gut unterwegs. Weiter ging es dann auch mit dem Drama im Endeffekt, mit dem Ausfall des legendären Dacias. Dort gab es ja ein heftiger Zusammenstoß mit dem Dynamic Porsche. Gefilmt hat das Ganze auch Manuel Laug, der dort im Endeffekt direkt hier dahinter war und das Geschehen dort verfolgt hatte. Ja, Laurin Heinrich, der Porsche Carrera Cup Sieger aus dem letzten Jahr, ja, ohne wirkliche Anstalten gehabt zu bremsen, dort in den Dacia Logan hinein geknallt. Glück im Unglück ist beiden Fahrern, Fahrer Maximilian Weißmell und genauso auch Laurin Heinrich, nichts passiert. Gerade Laurin Heinrich, muss man sagen, ja, auch nicht unbedingt erfahren auf der Nordschleife, auf GT3-Fahrzeugen, hat ja im letzten Jahr mit der Form Motorsmannschaft viel auf dem Cayman gefahren. Aber in solchen Situationen muss man sagen, gut, da ist es dann wirklich so, dass dann nicht so erfahrene Nordschleifenpiloten dann auf langsame Fahrzeuge treffen und dort dann eben einschlagen. Das kann passieren, darf aber nicht passieren, muss man wirklich sagen. Deshalb natürlich bitter für das Team von Ollis Garage, die dann natürlich das Auto im Nachhinein gesehen haben und auch auf Social Media gesagt haben, so niedergeschmettert, auch was in der ganzen Zeit auch vor dem 24-Stunden-Rennen passiert ist, ist unglaublich. Man hat das Auto ja mit Mühe auch erst zusammenbekommen zum 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. Mit Spenden, die natürlich auch die Fans oder auch die Streckenposten gemacht haben, war das ja einfach ein Zusammenhalt in dem Sinne, wie es eigentlich ja seit langem gefehlt hat auf der Nürburgring-Nordschleife für so ein Team. Aber jetzt natürlich die Frage, geht's für den Dacia weiter? Das Team hat im Endeffekt am Sonntagmorgen ganz klar gesagt, der Dacia ist tot, der Motor wohl, ja, ziemlich stark angeschlagen. Später hieß es dann, wir checken im Endeffekt, was wir noch retten können, auch rund um den Motor. Deswegen leichte Hoffnung, aber natürlich nach so einem Unfall schwierig zu sagen, ob wir diesen Dacia nochmal sehen werden auf der Nürburgring-Nordschleife. Ein Fanliebling ist es auf alle Male, auch von den Profifahrern wird dieses Projekt ziemlich gefeiert. Wäre ja schön, wenn da im Endeffekt gemeinsame Unterstützung betrieben wird und wir dieses Auto im nächsten Jahr gerne bei der NLS sehen würden oder auch in diesem Jahr noch bei NLS-Rennen sehen würden. Wäre ziemlich schön zu sehen. Dann gehen wir weiter im Endeffekt in den Nebel hinein, nämlich ab 6.50 Uhr. Bisher spielte im Endeffekt ja das Wetter aber absolut gar keine Rolle. Es waren perfekte Bedingungen eigentlich über das ganze Rennen. Hingegen gab es dann am Morgen dann diesen Nebel, dieser verschwand, aber im Endeffekt ziemlich schnell. Aber tatsächlich ist das Ganze auf dann wieder so schnell verschwunden, wie es dann im Endeffekt auch wieder war. Dann am Morgen zieht man ein Resümee nach rund 101 Runden, nämlich 2 Minuten 6 Vorsprung mittlerweile der Fricadelli Ferrari. Persönlich hätte ich niemals gedacht, dass dieses Auto so weit kommt, gerade auch wenn man überlegt, wie es in den letzten Jahren so mit den ja, exotischen Fahrzeugen so passiert ist. Gerade meistens dann in den Anfangsphasen hat man dort gepusht, da das beste Beispiel der McLaren damals von Dörr eingesetzt, der dort die Anfangsphase im Jahr 2014 bestimmt hatte. Und jetzt ist da schon wieder einer, der eine Anfangsphase für sich bestimmt, nämlich der Fricadelli Ferrari. Und diesmal geht es tatsächlich auch in den Morgenstunden hinaus. Zwischenzeitlich ja auch mit einem Vorsprung ab 8.30 Uhr, dann mit 2 Minuten 39. Und man hat dort wirklich gut einen Vorsprung dort geleistet. Währenddessen es gleichzeitig auch den Ausfall gab für Konrad Motorsport. Dort hieß es dann im Endeffekt, dass man Probleme hatte am Fahrzeug und dort nicht weiter man was machen konnte. Das Auto blieb einfach in dem Sinne stehen. Im Endeffekt stand da auch so ein bisschen fest, man kann sich im Endeffekt nur selber schlagen bei einem Vorsprung von rund 2 Minuten und 40 Sekunden Vorsprung. Bamber geriet in eine ja heikle Situation für den Gesamtführenden, nämlich an Stefan Bellof S. ging es mal eben über die Wiese. Ja, da kann man auch gerne mal abfliegen. Das muss man sagen, das wäre ziemlich bitter gewesen, an so eine Stelle abzufliegen. Denn ohne großartigen Druck und ohne großartigen Verkehr, viele Autos ja auch schon rausgeflogen, zu dem Zeitpunkt rund 90 Fahrzeuge noch unterwegs gewesen. Da war im Endeffekt viel freie Strecke für wenig Druck. gerade auch was man für einen Vorsprung hatte. Hingegen hatten andere noch mehr Druck, wie zum Beispiel Mercedes, die haben ja grundsätzlich viel gekämpft. Gestern dann oder in dem Samstagabend noch, dann an dem Sonntag natürlich dann auch noch. Und da gab es dann eine Kollision mit dem TCR Hyundai mit der 831 im Bereich Eschbach. Dort beim Überrunden hat sich Fabian Schiller beim Überrunden ein bisschen dumm angestellt, würde ich mal sagen. Dort den TCR ja etwas angetitscht, umgedreht, würde ich mal sagen. Hätte man sicherlich auch nochmal untersuchen können, aber hingegen ist das nicht passiert. Gehen nochmal zurück auf den Unfall von Laurin Heinrich. Das habe ich nämlich euch vergessen zu sehen, zu sagen. In meinen Notizen steht hier nochmal Kollision, Strafe. Das ist klar, der Dynamic-Pilot Heinrich bekommt eine Geldstrafe, nämlich von 3.000 Euro. Das hilft der Dacia-Mannschaft natürlich nicht weiter, aber zu dem Zustand von Fabian Wechselmeier war dort bisher keine weiteren Informationen zu sehen. Aber im Nachhinein war ja klar, keine großartigen Verletzungen beim Fahrer. Dann gab es noch dramatische Szenen für Audi. Da war im Endeffekt die Missgunst ein bisschen weiter, nämlich dass Engsler, Hofer, Magnus und Marshall, Jill Magnus in dem Bereich dann im Fahrzeugwesen im Wippermann in die Leitplanke eingeschlagen ist. Damit der Ingolstädter, der auf dem gesamten 10. Rang lag, kann die Weiterfahrt fortsetzen, aber der Schaden dort etwas größer, das Auto ging da direkt in die Box. Hingegen gab es da noch Kritik von Rover Racing an der BOP, nämlich dass man den Ferrari 296 wohl ein etwas zu gut eingestellt hat, denn man sagte selber, man hatte selber einen fehlerfreien Job geliefert, gab ohne Probleme durch die Nacht und durch irgendwelche Situationen durchgekommen und jetzt tatsächlich ist man jemand anders vorne. Das ist halt in dem Sinne kurios, wenn man überlegt, der Fricadelli ja auch mit dem Reifenschaden unterwegs, Rowe ohne großartige Probleme, hat man ja selber gesagt, deswegen kann man diesen Frust natürlich auch nachvollziehen. Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass Ferrari auch in den letzten Jahren ziemlich von der BOP gebeutelt waren, man ziemlich schlecht eingestellt war, deshalb man kaum dort im Endeffekt eine großartige Chance dazu hatte. Im Endeffekt. Das so ein bisschen auch über die Jahre zu sehen. Grundsätzlich muss man sagen, in der Schlussphase ist relativ wenig passiert. Zwar konnte Rowe da nochmal an die Fricadelli-Rennmannschaft rankommen, aber das hingegen war ohne großartigen Angriff nochmal zu sehen. Deshalb war es der erste Sieg für Klaus Abelin beim 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring und deshalb auch der erste Sieg für Ferrari. Das Ganze, muss man sagen, war so ein bisschen die ganze Zeit ein Fernduell eben zwischen dem Rowe, BMW und Ferrari. Das, muss man wirklich sagen, war ein Rennen, was man so wirklich nicht gedacht hätte, das so zu sehen. Auch super viele Ausfälle, muss man dazu sagen, wie eigentlich üblich. Bei BMW gab es nur ein Auto, was die Zielflagge in der Po-Kategorie gesehen hat und das war eben dieses zweitplatzierte Auto von rund um Sheldon van der Linde, rund um Marco Wittmann und eben auch Dries Van Thor und Maxime Martin. Schauen wir nochmal ganz genau, nämlich auf das Result über die 24 Stunden. Eben der Sieg für Earl Bamber, Nick Herzberg, David Pittard vor mit Felipe Fernandez-Lasa, mit vor Marco Wittmann, Sheldon van der Linde, Dries Van Thor, Maxime Martin. Im Ende 26 Sekunden vorne. Dahinter dann der Bildstein-Mercedes mit Marcello Stolz und Ellis auf der dritten Position, dort hat man dann auch Edo Motara abgemeldet im späteren Verlauf. Ich würde mal sagen, für Mercedes hätte es besser laufen können, hätte man sich nicht in einigen Situationen schlechter angestellt, wie man sich dann eigentlich hätte verkaufen können, denn man hatte im Endeffekt viel auch mit sich selber zu tun. In der Anfangsphase, wie es in Richtung Abend und Nacht hineinging, hatte man ja einige Käbeleien untereinander ausgefahren, die nicht sein hätte müssen. Und natürlich auch der Unfall und der vermeidbare Unfall der 3, denn da hätte auch einiges nach vorne gehen können für die Gatspeed-Mannschaft mit der 3, aber der Unfall eben von Mauro Engel gegenüber auch dem Porsche Carrera nicht unbedingt von Vorteil gewesen. Bester Porsche auf 5 mit Dennis Olsen, mit Matteo Carrelli und Julian Andlauer. Die haben im Endeffekt auch einen fehlerfreien Job geliefert, hatten vielleicht nicht die Pace über die Distanz. Man hat im Endeffekt auch gesehen, dass die Reifen auch bei Porsche, auch bei Ferrari, kommen wir später noch zu sprechen, dort ein Thema waren. Hingegen ist wohl bei Mercedes und bei BMW wohl nicht so das Thema waren. Die Reifen, das war da bei Porsche dann wohl ein etwas größeres. Audi auf 6 mit dem Quattro-Design von Walter Röll mit Christopher Hase-Mies und Patrick Niederhauser, auch mit großartigen Problemen, ohne einhergekommen, also da im Endeffekt auch clean durchgefahren. Das aber tatsächlich für die 39er-Mannschaft hätte es auch besser laufen können, muss man wirklich sagen. Denn ja, dort ist man eigentlich ziemlich konstant auch über die Zeit gefahren. Deshalb nur Platz 6, etwas ja überraschend, muss man sagen, für die Audi Sportteam-Mannschaft, wo Audi grundsätzlich über das Rennen eigentlich keine Chance hatte. Wochenspiegel bei Renaldi Racing, das ist im Endeffekt eine weitere Überraschung für Ferrari. Ein Doppelsieg, muss man wirklich sagen, in der Pro- und in der Pro-AM-Meisterschaft mit Leonhard Weiß für Jochen Krummer, Daniel Kaiwitz und Indy Dornche. Man hat sich vor dem favorisierten Hubert Haupt Mercedes mit dem Teameigner Hubert Haupt, John Love und Ayun Maini gesetzt. Zwar war der Kampf dort auch über die Distanz ziemlich interessant zu sehen, aber tatsächlich am Ende setzte sich der Italiener durch. Abt Sportsline mit dem Lamborghini, ein ganz okayer Einstand, war, den schlug halt natürlich den Reifenschäden so wirklich gegen den Strich. Kevin van der Linde, Marco Mappelli, Jordan Pepper und Niki Thiem mit wirklich einer guten Renndistanz unterwegs gewesen. Man zählte auch einer zu den schnellsten Rundenzeiten auch auf dem Rennen hinzu. Falken Motorsport mit Joel Eriksson, Tim Heinemann und Nico Menzel und Martin Ragginger machten dann die Top 10 komplett für das 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. Kommen wir nochmal einmal auf den ersten Ferrari-Sieg zu sprechen, denn das stand zwischenzeitlich dann auch mal auf der Kippe. Denn Dämpfer machten am Ende nicht mehr mit. Ein Dämpferschaden war wohl oder hatte sich wohl angekündigt. Tatsächlich der Grund, warum man so auch extrem am Ende herausgenommen hat. Das ist natürlich so ein bisschen der Vorteil, wenn man sich so einen riesen Vorsprung ausgefahren hat, dass man natürlich auch zum Ende hin etwas rausnehmen kann, wenn die Dämpfer dort beschädigt waren. Die Dämpfer waren durch, das hat man im Ende ganz klar sehen können und das war ja grundsätzlich so zu sehen, dass man dort mit den Dämpfern am Ende nicht mehr so wirklich so zufrieden waren. Es fing in der Nacht an, das hat Felipe Fernandez-Laser so ergänzt, als wir merkten, dass die Stoßdämpfer etwas nachließen. Man hat gesehen, dass das Auto viel geschaukelt hat. Dadurch haben wir natürlich etwas Performance verloren. Das war auch der Grund, warum wir auf Doppelstints umgestellt haben. So mussten wir uns nicht immer wieder neu einstellen. Das entschuldigt so ein bisschen auch im Nachhinein dieses Ausrutschen von Earl Bamber, dann in der im Stefan Bellos S, ein BMW hat mir signalisiert, mich vorbeizulassen, aber als ich innen war, wurde der Stoßdämpfer schon fertig war. Ich musste also aufmachen und geradeaus fahren. Am Ende war es für uns alle hart und wir hatten nicht mehr die Pace tatsächlich und deshalb mussten wir in den Defensivmodus schalten. Im Endeffekt war es ein Verwalten des Ferraris, der Ferrari-Mannschaft für diesen Vorsprung und das hat man im Endeffekt auch gut gemacht und deshalb der Sieg da auch nochmal sehr gut. Bemerkenswert war aber im Endeffekt auch der Support des Ferrari 296, überhaupt noch über viele Stunden konkurrenzfähig Rundenzeit fahren zu können. David Pittard erklärte das. Der Ferrari hatte eine stabile Hinterachse, die nicht mehr stabil war aufgrund des Dämpferschadens, aber auch die starke Aerodynamik hatte dabei geholfen mit mittelschnellen Kurven und mit schnellen Kurven, wo das Auto ziemlich stark dabei war, muss man wirklich sagen. Wie in alten Zeiten für alle Fahrer ist ein hoch emotionaler Sieg, denn für Niki Katzberg ist es im Endeffekt der zweite Sieg im Jahr 2002, nach dem Jahr 2022 und im Endeffekt war es für andere eine deutlich stärkere, ja, emotionale Bindung, denn das natürlich auch mit dem Verbindungen Fricadelli Racing und natürlich auch nochmal der Tod von Sabine Schmitz vor einigen Jahren natürlich auch nochmal verbunden. Aber jetzt natürlich auch der Sieg mit Fricadelli Racing ist es natürlich ziemlich stark. Man war der erste Exot seit dem Jahr 2003, nämlich der Chrysler Viper im Jahr 2003. und 3 mit dem Viper GTSR, die dort gewonnen haben. Und deshalb ist es ziemlich stark gewesen, dass man dort bei Ferrari dort ziemlich stark unterwegs gewesen ist und sich dort die Pace auch vorne mitgehen konnten. Im letzten Jahr haben wir auch nochmal hier bei den 24-Stunden-Analyse gesagt, zusammen mit Bianca Leppert, ist leider dieses Jahr nicht zustande gekommen, aber Grüße gehen da auch nochmal raus an Auto Motorsport, die Berichte da immer ziemlich gut. Das haben wir da auch im Endeffekt gesagt, wäre schön, wenn dort die Exoten weiter auftrumpfen können. Im letzten Jahr war es ja Aston Martin, dort ist man sich selber ein bisschen zu Schulden gekommen, dass man dort selber eben den Crash verursacht hatte im letzten Jahr im Schwalbenschwanz, aber diesmal für Ferrari lief alles ziemlich gut und deshalb ist es schön dort zu sehen, natürlich auch mit dem Hintergrund Frigadelli Racing dort den Sieg für sie einzufahren und das war super, super stark und ich glaube, da kann noch vieles draus werden für Ferrari, denn das war für Ferrari auch der erste Gesamtsieg bei den 24 Stunden vom Nürburgring und auch grundsätzlich für den neuen 296 GT3. Deswegen ist das ziemlich stark zu sehen, wie dort auch hier alles und alle Räder zusammenpassen müssen, um so auch einen Sieg zu haben. Aber die Vorbereitungen waren ja im Endeffekt auch sehr gut, denn man hatte ja bei den Qualifiers gewonnen. Glaube ich auch ein Novum, dass ein Auto bei den Qualifiers gewinnt und dabei auch noch die 24 Stunden für sich entscheiden konnte. Beenden damit das Kapitel 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. Werden, glaube ich, in den letzten oder in den nächsten Wochen auch nochmal hier und da einiges dazu verlieren können. Schreibt uns gerne auch bei den Socials eure Meinung zu diesem Rennen hinein. Aber grundsätzlich muss man sagen, auch, wie schon erwähnt, die Zuschauerzahlen waren sehr gut. Die Zuschauerzahlen am TV und auch in den Streams waren sehr gut. Deshalb im Endeffekt freuen wir uns natürlich auch wieder auf das nächste 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring dann im nächsten Jahr. Machen nochmal ein kurzes Päuschen und blicken dann auf die DTM zurück, blicken auf die Saison 2023 etwas hinaus und dann auf das Wochenende von Oschersleben, dann am Freitag, Samstag und Sonntag. Kurzes Päuschen und dann geht's hier weiter.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Sogar aus der Pause nochmals mit dem GT-Talk hier auf meinsportpodcast.de. Wir blicken auf die DTM-Saison 2023 ein wenig hinaus. Im letzten Jahr DTM ja noch gelaufen unter Gerhard Berger, ja dieses Jahr, und das ist ja die erste Saison unter der Flagge des ADACs, ist das deutlich anders. Wir sind in dem Sinne etwas nationaler geworden, nicht mehr so international, wie man das vielleicht in den letzten Jahren gemacht hat, zum Beispiel mit den Rennen von Portimao war die DTM in dem Sinne auch internationaler besät. Es waren ja auch Gespräche dazu offen, ob es ein Rennen von Villarreal gibt in Portugal, also in dem engen Stadtkurs dort von Portugal. Aber jetzt in diesem Jahr ist eben etwas anders. Die ADAC hat ja mittlerweile die Vermarktungsrechte der DTM gekauft im letzten Jahr. Das ist ja alles wie oft bekannt. Und deshalb haben wir im Endeffekt nur 2 Auslandsrennen, wenn man das so sehen möchte. Nämlich das einmal das Rennen von Zandvoort, was ja direkt schon das 2. Rennen ist, im Juni. Und dann später das Rennen, der vorletzte Lauf auf dem Red Bull Ring, was ja ebenfalls das 2. Auslandsrennen dann eben sein wird, oftmals aufgrund dessen, dass wir dann mit der ADAC GT Masters zusammenfahren, die DTM. Es ändert sich einiges in diesem Jahr in der DTM, so haben wir einen neuen nachhaltigen Kraftstoff, das Ganze nämlich mit der Ganze ausgestattet von Shell, 50% davon aus regenerativen Komponenten und das gibt einen wesentlichen Teil zur CO2-Reduktion dabei. Der Sprit entspricht der Norm von Super Plus und kann dementsprechend auch in Serienfahrzeugen eingesetzt werden. Das ist auch ein Thema, genauso wie die DTM jetzt länger fährt, nicht mehr wie 55 Minuten, sondern 60 Minuten. Im Endeffekt hat man das Format genauso aufgenommen wie in der GT Masters. Auch gibt es ein neues Punktesystem. Zwar bleiben die obligatorischen 25 Punkte erhalten, aber es gibt diesmal nicht die besten 10, sondern die besten 15 jedes Meisterschaftslaufs. bekommt Zähler, der Sieger sammelt 25 Punkte, für Rang 2 gibt es 20, der Drittplatzierte gibt dann 16 Punkte, damit ist der Abstand zwischen Platz 3 und 2 auch etwas größer geworden, aber der Unterschied zwischen Platz 1 und 2 nicht mehr so groß, vorher waren es ja 7 Punkte, jetzt sind es nur noch 5. Rang 4 bekommt 13 Punkte von Platz 5, 11 Punkte an gibt es pro Position jeweils einen Zähler weniger, also von 6 kriegt 10, 7, 9, 8, 7 und so weiter bis Platz 15. So können über 50% der 28 Starter in die Punkte eben hineinfahren. Auch gibt es ja jetzt den neuen Reifenhersteller Pirelli, der wird auch noch so ein Thema sein. Natürlich auch was das Thema Balance of Performance angeht, denn man nutzt ja die SRO BOP und das funktioniert am besten mit den Reifen von Pirelli. Auch hat man klar ausgesprochen, dass es mildere Strafen in Anführungszeichen gibt, nämlich wird jetzt neu in der DTM eingeführt, wie man es auch in der GT Masters kennt, also viele GT Masters Elemente werden hineingeführt in die DTM, nämlich das mit der Penalty Lap. Dafür werden auf jeder Rennstrecke eine Penalty Zone eingerichtet, die DTM-Piloten müssen dann einen definierten Bereich mit maximal 50 km/h durchfahren und verlieren dadurch etwas weniger Zeit als in Anführungszeichen mit einem dann Durchfahrtsstrafe. Und das ist meistens dann so von 5 Sekunden, was man dort so hat. Auch gibt es jetzt einen Pflichtboxenstopp innerhalb von 20 Minuten, also ein Zeitfenster, wo ab dieser Saison reduziert und sorgt dafür bei den Fans für mehr Übersicht. Der Performance-Boxenstopp muss zwischen der 20. Rennminute und der 40. Rennminute absolviert werden. Eine Mindeststartzeit gibt es aber nicht. Alle 4 Reifen eines Fahrzeugs müssen gewechselt werden. Der Renndirektor kann das Zeitfenster verschieben, wenn zum Beispiel ein Safety-Car auf der Strecke ist oder eine Full-Course-Yellow-Phase ausgerufen wird. Das so ein wenig die Änderungen, die wir in diesem Jahr in der DTM haben, das, wie gesagt, schon in dem Sinne kurz und kompakt dabei gehabt. Und wir schauen im Endeffekt auch mal auf die Teams, die in diesem Jahr starten werden. Das sind im größten Teils viele, die dort im Endeffekt ja auch in den letzten Jahren weiterhin dabei geblieben sind. Einige sind ja auch dann neu dazugekommen, da sprechen wir gleich nochmal darüber. Ab Sportstyle, wie bekannt, mit dem bekannten Lineup Kevin van der Linden und Ricardo Feller im Audi R8 LMS. Machen im Endeffekt weiter mit der Audi-Fraktion mit dem neuen Team, Liquid Modelling Team Engstler, mit Luca Engstler alleiniger dort im Team am Steuer. Das tatsächlich mit die einzigen Audis, noch zusammen mit der Tresor Orange One Mannschaft, die in diesem Jahr auch neu dabei sind, mit Patrick Niederhauser und Mattia Drudi. Weiter geht's dann mit Ferrari, mit dem Fahrzeugaufgebot von MFR Racing mit Jack Aitken und Terry Vermeulen. Mit BMW geht es weiter mit 2 Teams, mit Schubert Motorsport, dem aktuellen Champion Sheldon van der Linde und René Rast, dem dreimaligen DTM-Champion. Project One geht mit Marco Wittmann und noch mit einem nicht bekannten Fahrer an den Start. Bisher ist es aber bekannt, dass es Gastspiele geben soll, nämlich von dem Fahrzeug, nämlich mit Project One Road to DTM mit Sandro Holzem. Der wird dann Gaststarts begleiten, auch in der DTM und auch dann in der ADAC GT Masters. Mercedes-AMG Team Winward und machen im Endeffekt da weiter, nämlich mit Lukas Auer und David Schumacher. Lukas Auer fit geworden für den Auftakt in der Motorsport-Arena in Oschersleben. Lukas Stolz und Ayu Maini, ein bekanntes Duo, was wir bei HRT ja auch schon letztes Jahr gesehen haben. Weiter geht's dann mit der Landgraf-Mannschaft, mit Maro Engel und neu dazugekommen Yusuf Vega, der im letzten Jahr auch noch in der ADAC GT Masters für Audi am Start war, für die Landmannschaft. Weiter geht's dann mit Porsche, nämlich mit dem Küssteam Bernhard, Laurin Heinrich und Ayan Changuwen. Für Manta EMA, ja auch ein neues Team in der DTM, nämlich mit Thomas Breining und Dennis Olsen. Und auch ein neues Team aus dem Porsche-Lager, Christian Engelhardt und Tim Heinemann, die sich dort das Auto teilen werden. Für GRT Grassa Racing ist es Lamborghini weiterhin, nämlich mit Clemens Schmick und Vic Wisshöfer. Weiter hingegen und das Team gewechselt in dem Sinne hat ja, oder der Marke gewechselt hat das Team, SSR Performance, Mirko Bortolotti, Frank Pereira und Alessio Deleda sind dort auf dem Fahrzeug gemeldet oder auf den 3 Fahrzeugen gemeldet, die dort dann an den Start gehen werden. Eine richtige Meisterschaftsprognose kann man im Endeffekt auch wie im letzten Jahr nicht wirklich geben, denn ja, alle Fahrzeuge oder beziehungsweise alle Fahrer sind wirklich interessant und gut bestückt bei jedem Team, muss man sagen. Klar, je nachdem einzelne neue Teams, wie bei Tuxport, muss man noch vielleicht ein bisschen schauen, wie man dort agiert. Oder auch bei Tresor wird es ein Fragezeichen sein. Aber grundsätzlich so gerade auch Winboard oder die Mercedes-Mannschaften ziemlich stark eingespielt. Schubert Motorsport, auch bei Project One ist noch so ein kleines Fragezeichen. Aber grundsätzlich muss man sagen, eigentlich ist das so wirklich gut gemacht. Deshalb glaube ich, dass jedes Team da wirklich Meisterschaftsambitionen in diesem Jahr hat. Dann schauen wir mal auf das Rennen hinaus, nämlich auf das Rennen in Oschersleben. Seit längerer Zeit wird endlich mal wieder in Oschersleben gefahren. Das ist ja schon etwas länger her, seitdem Oschersleben mal wieder im Kalender ist. Das letzte Rennen müsste dann im Jahr 2015 stattgefunden haben. Dort gab es in beiden Rennen einen BMW-Sieg, damals dann unter anderem auch noch von Tom Blomqvist, der dort am Steuer war. Die Strecke, grundsätzlich sagen, muss man nicht weiter erklären. Die Motorsportarena von Oschersleben, ja, im Endeffekt bekanntes Pflaster für viele in der ADAC GT Masters oder auch für die DTM, auch nicht unbedingt ein neues Pflaster. Schauen wir auf den Zeitplan und dort interessant für euch, ab Freitag 12.15 Uhr könnt ihr das Freitraining 1 dann verfolgen, ab 16.35 Uhr dann das zweite Training und am Samstag geht es dann weiter mit Qualifying Nummer 1 ab 9.45 Uhr und das Rennen ab 13.30 Uhr, genauso wie Sonntag ab 9.35 Uhr das zweite Qualifying dann. Alles zu sehen bei ran.de und das Rennen dann ab 13.30 Uhr auch wieder alles zu sehen bei ProSieben, wie in den vergangenen Jahren auch immer so zu sehen. Interessant hingegen ist noch, was gestern noch rausgekommen ist, nämlich zur DTM, dass ehemalige DTM-Piloten dann Run Racing unterstützen werden. Nämlich das Ganze mit Maximilian Götz und Nico Müller, die in den letzten Jahren auch noch darunter waren unter den Piloten und jetzt eben das rote Mikrofon bei Run Racing dort unterstützt werden. Der Saisonauftakt wird noch von Mac Rockenfeller begleitet, aber schon in Zandvoort ist dann Maximilian Götz am Start, genauso wie bei seinem Heimrennen am Nürburgring. Nico Müller wird dann schon oder erst, wenn man das so sehen möchte, am Nürburgring beim vierten Rennwochenende dann dabei sein und das Team unterstützen. Wir sind sehr gespannt, auch wieder auf die Übertragung von ProSieben, genauso wie auf die Umstellung von ADAC und der ITR. Das sicherlich auch mal interessant zu sehen, wie es dort dann in diesem Wochenende so passiert, was da auch noch so reinspielen wird, was die TV-Übertragung angeht, was für die Fans, für die Fanerfahrung dort vor Ort angeht, ob sich da im Vergleich auch zur ITR einiges ändern wird. Das können wir erst so wirklich nach dem Wochenende feststellen, deshalb machen wir das auch dann in der Analyse in der nächsten Woche. Wir melden uns in den nächsten Wochen wieder. Bedanken uns gerne für die Aufmerksamkeit hier im GT Talk auf meinsportpodcast.de. Bewertet gerne diesen Podcast auf allen Podcast-Plattformen, die ihr könnt. Bis dahin, ciao, tschüss und bye-bye. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt GT Talk hier auf meinsportpodcast.de.